auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, das war einfach so ein magischer Moment. Wir kennen uns nicht und eben eine Israelin und eine Palästinenserin sitzen nebeneinander und wir haben uns auch nicht angeschaut. Es ist einfach so, die Hand ist so rübergerutscht und wir haben Hände gehalten und haben mit dieser Frau auf der Bühne gekämpft. Das war ein sehr berührender Moment.
Alles nur Theater?
Der Podcast über Gefühle rund um die Bühne.
Wir wollen in diesem Podcast über Gefühle im Theater sprechen.
Gefühle auf der Bühne, hinter der Bühne und vor der Bühne.
Ich bin Elli Maslik und ich studiere Theaterforschung und kulturelle Praxis im Master.
Ich bin Anne Fritsch, ich bin Kulturjournalistin und Theaterkritikerin.
Und wir beiden sind die Hosts dieses Podcasts, in dem wir mit Menschen aus dem Theater über das sprechen, was auf der Bühne zählt, aber auch im Leben. Ganz viel Emotionen. Ihr seid ganz neu dabei, dann hört doch auch in unsere ersten 3 Folgen rein, wo wir mit spannenden Gästen unter anderem über Mut, Empathie und Macht sprechen.
Heute sprechen wir mit der Regisseurin Sapir Heller. Sie wurde 1989 in Israel geboren und ist dort aufgewachsen. Seit 2008 lebt sie in München, wo sie an der Theaterakademie August Everding Schauspiel- und Musiktheaterregie studierte.
Seitdem arbeitet sie als freie Regisseurin und inszeniert unter anderem am Schauspiel Frankfurt, dem Nationaltheater Mannheim, dem Theater Lübeck und am Münchner Volkstheater.
Und genau dort sind wir heute zu Gast im Münchner Volkstheater und dürfen diese Folge dort im Tonstudio aufnehmen. Vielen Dank erstmal dafür. Wir wollen mit Sapir darüber sprechen, wie es ihr geht als israelisch-deutsche Regisseurin und inwiefern das Theatermachen ihr hilft, mit belastenden Situationen in Deutschland, Israel und der Welt umzugehen. Liebe Sapir, wie geht's dir denn gerade?
Ich sage seit längerer Zeit, dass es eine echt komplizierte Frage ist für mich, wie es mir geht. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, diese Frage gestellt zu bekommen. Daher an sich geht es mir gut. Ich lebe in München, ich habe einen Mann und 2 Kinder, ich arbeite in dem Beruf, was ich am liebsten habe. Ich mache Theater, ich bin Regisseurin, es geht mir gut. Und gleichzeitig natürlich mit meiner Familie in Israel und mit alles, was da immer noch läuft und leider nicht so aussieht, als ob es irgendwie besser wird, ist es einfach schwierig zu sagen, mir geht's gut. Es ist immer beides. Daher, es ist vielleicht gut, den Umständen entsprechend.
Kleine Fragen, große Gefühle. Wie viel Gefühl braucht das Theater?
Viel.
Von welchem Gefühl hättest du gerne mehr im Theater?
Ich will nicht, dass das platt klingt, aber das mache ich trotzdem. Lachen. Obwohl es kein Gefühl ist, aber Lachen, Freude. Ja.
Was macht dich wütend am Theater?
Wenn Leute einfach bedienen wollen, in Anführungszeichen. Wenn es nur darum geht, sag mir, was zu tun ist, wo ich stehe, was ich mache. So, das soll einfach gut ausschauen und nicht drüber hinaus denken.
Und wann hatte ich das letzte Mal eine Theateraufführung emotional komplett erwischt?
Naja gut, also wirklich zuletzt ist tatsächlich die Aufführung von Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten in Bremen am 7. Oktober.
Und wenn du einen Tag eine Dramenfigur sein könntest, wer wärst du und warum?
Also, es wäre nicht aus dem Theater. Ich wäre eine Figur bei einer argentinischen Telenovela. Natürlich, ich wäre für einen Tag meine Lieblingsschauspielerin Natalia Oreiro in der Telenovela Muñeca Brava. Eine wilde Puppe.
Zeit für kompromisslose Gefühlsduselei.
Vielleicht erzählst du uns mal, was so deine ersten Berührungen mit Theater waren.
Ja, also es ist sehr interessant, weil ich überhaupt nicht aus so einem Theaterumfeld komme in Israel. Aber als Kind wollte ich immer Schauspielerin werden. Ich war absolut süchtig nach Telenovelas aus Argentinien. Ich habe perfekt Spanisch gelernt, nur durch die Telenovelas. Und ich habe mir so vorgestellt, ich habe es geträumt, ich werde eines Tages so eine Schauspielerin in so einer Telenovela sein. Das war ganz klar. Deswegen war ich schon als Kind ganz viel in so Theatergruppen am Nachmittag und was weiß ich was, mit dem klaren Ziel, Schauspielerin in eine argentinische Telenovela.
Also argentinisch muss es sein.
Muss, unbedingt.
Liefen die dann immer mit Untertitel oder?
Die liefen mit Untertitel in Israel. Es gibt einen Kanal, in Israel heißt es Viva, hier ist Viva was anderes, aber Viva-Kanal waren diese Telenovelas und auf Spanisch mit hebräischem Untertitel. Ich hatte wirklich so ein Spiel mit meinem kleinen Bruder. Ich habe immer weggeguckt und habe ihm gesagt, du liest die hebräische Untertitel und ich übersetze dir simultan, ich sage dir simultan, was ich höre auf Spanisch und du sagst mir, ob das stimmt mit dem Untertitel.
Wie alt warst du da?
Um die 12 Jahre. Das war ein paar Jahre, dass das wirklich so mein Traum war. Und mein ganzer Spaß im Leben, ich muss jetzt auch gerade denken, dass meine Mutter, sie ist Lehrerin und es gibt so ein Programm in Israel, wo Lehrer sich fortbilden können und haben verschiedene Angebote für Kurse. Und damals, da war ich eben ungefähr 12, war es so was ganz Neues. Es gab so Kurse am Telefon, die man nehmen kann. Und ich habe einfach dieses Programm angeschaut von meiner Mutter als Lehrerin und ich habe gesehen, man kann einen Spanischkurs am Telefon machen. Und ich habe gesagt, Mama, bitte, bitte mach das und ich höre zu am anderen Hörer und ich sage dir immer die Antworten, was du sagen musst, so bei dem Kurs. Und jetzt kommt es mir extrem absurd vor, welches Kind sagt es, ich will freiwillig einen Kurs am Telefon und was eigentlich für meine
Kleine
Mutter
Streberin.
Ist. Ja, total. Wir haben das gemacht. Also meine Mutter hat sich total gestresst immer wieder und ich habe ihr so auf Hebräisch geschrieben, so wie sie auf Spanisch was aussprechen soll. Egal, das war der Traum. Und dann in Israel gibt es die Möglichkeit, im Gymnasium Theater als Leistungsfach zu nehmen, was ganz toll ist, weil es ist eine Mischung von wirklich Theaterwissenschaft, wirklich mit schriftlichen Prüfungen und alles. Und praktische Arbeit. Also wir mussten zum Beispiel einen Dialog machen und einmal eben ganz am Ende im 12. Jahr musste die Klasse ein Theaterstück auf die Bühne bringen und jeder hat gespielt und hat eine Rolle hinter den Kulissen übernommen. Also einer hat auch Musik gemacht, einer Licht, einer Kostüme und so weiter. Eine Person sollte Regie führen und die spielt nicht mit. Und das war mir klar, das bin ich nicht. Ich bin doch eine Schauspielerin in einer argentinischen Telenovela. Ich kann doch nicht hinter den Kulissen bleiben. Und meine damalige Theaterlehrerin hat gesagt, Sapir, du führst Regie. Punkt. Aus. Fakt. Und ich wollte das auf gar keinen Fall. Und sie hat mich wirklich ziemlich gezwungen. Sie hat gesagt, ich bin die Einzige in der Klasse, die das machen kann und ich muss es machen. Und ich habe das erst wirklich ohne Lust gemacht. Und nach sehr, sehr kurzer Zeit dachte ich, ich möchte nie wieder auf die Bühne stehen. Das war für mich wirklich, sie hat mir die Augen geöffnet für was ganz Neues. Und ich habe mich so sehr drin gesehen, dass ich dann eben mit 17 wusste, ich möchte Regisseurin werden. Genau, und dann bin ich diesen Weg gegangen. Später bin ich nach Deutschland gekommen, habe eben mich beworben für Regiestudium und wurde aufgenommen und habe studiert. Und jetzt eben schon seit über 10 Jahren arbeite ich dann in verschiedenen Theatern hier in Deutschland.
Shoutout an deine Theaterlehrerin.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das haben wenige Leute überhaupt, so Menschen in ihrem Leben, wo man sagen kann, die hat mein Leben geändert. Ganz, ganz toll. Die hat so eine ganz große Rolle gespielt in meinem Leben, weil sie was in mir gesehen hat, was ich selbst gar nicht wusste.
Hast du mit ihr später nochmal darüber geredet, warum sie damals so drauf aus war, dass du das machst?
Ich habe ihr eine E-Mail aus Deutschland, eine ganz lange E-Mail geschickt, nachdem ich zu Regiestudiengang aufgenommen war. Und dann habe ich das alles überhaupt das erste Mal so ihr erzählt und erklärt, dass sie der Grund war, warum ich überhaupt drauf gekommen bin und habe mich sehr bedankt bei ihr. Und später habe ich sie dann in Israel getroffen, zufällig mal. Und sie hat einfach gesagt, das war ihr ganz klar, ich soll das machen. Das war ihr einfach eine klare Sache. Und ja, ich bedanke mich bis heute bei ihr. Das ist, die ist so eine Person, die mein Leben irgendwie geändert hat und bestimmt hat.
Wie ging es dir damals, als du nach Deutschland gekommen bist? Konntest du da die Sprache schon oder hast du die erst hier gelernt? Anscheinend bist du ja ganz gut im Sprachenlernen. Oder wie war das, als du hier angekommen bist in dieser fremden Welt?
Also ich habe keinen Telefonkurs gemacht, Deutsch. Nein, ich konnte überhaupt kein Deutsch. Wirklich einzelne Worte, die ich aus, es ist ein bisschen unangenehm zu sagen, aber aus irgendwelchen Nazi-Filmen gelernt habe. Mehr wusste ich
nicht. Die dann eher vielleicht nicht so
genau,
im Alltag.
Eher weniger praktisch, aber ich wusste, wie man sagt Jude und wie man, also so wirklich einzelne solche Worte, die mir am Anfang in Deutschland echt nicht weit gebracht haben. Also ich musste schnell lernen. Ich habe eine Freundin gefragt, ob sie mir einen Satz beibringen kann. Und mein erster Satz auf Deutsch war, ich stehe auf dem Schlauch.
Ja, aber sehr nützlich.
Ja. Das ist eher nützlich. Und ich war Au-pair-Mädchen ein Jahr. Mein erstes Jahr in Deutschland war ich Au-pair-Mädchen. Direkt hier um die Ecke beim Neuen Volkstheater. Ist meine Au-pair-Familie gewesen, lebte da immer noch. Und die Kinder, sie haben mir Deutsch beigebracht. Ich habe wirklich mit diesen Kindern Deutsch gelernt. Am Anfang auch ihren Fehlern mitgelernt, weil sie sehr klein waren. Teilweise irgendwelche bayerische Begriffe von den Kindergärtnerinnen und ich wusste gar nicht, dass das bayerisch ist. Ich habe was ganz Lustiges, ich habe meinen damaligen Freund gefragt, er soll mir nur sagen, wie man sagt, what happened, was ist passiert, weil wenn was passiert zu dem Kind, dann muss ich nur fragen können, hey, was ist passiert? Der hat mir das beigebracht, was ist passiert? Ich habe zu der Zeit Deutsch aus einem Buch gelernt, selbst, und da habe ich das Wort spazieren gelernt. Und ich war sicher, fest überzeugt, ganz lange Zeit, dass man sagt, was ist spaziert? Und das hat für mich total Sinn ergeben, weil ich habe mir das so auf Englisch übersetzt von what's going on? What's going on? Und dann war so, was ist spaziert? Aber das Kind hat das immer verstanden. Ja.
Wie würdest du denn deinem jüngeren Ich, also stell dir vor, du sprichst mit Sapir, die gerade jetzt gleich an die Theaterakademie geht, keine Ahnung, morgen ist erster Tag, was würdest du ihr denn raten oder was würdest du ihr sagen?
Eine sehr gute Frage. Keine Angst zu haben, mit der eigenen Intuition zu gehen, weil oft bekommt man was beigebracht, was nicht unbedingt richtig ist. Mhm. Immer im Theater, egal ob das Regie, Schauspiel, Dramaturgie, egal was, in jedem Beruf. Man hat eine bestimmte künstlerische Intuition. Man wird nicht nur so aufgenommen. Wenn man aufgenommen wird, dann hat man das. Ja. Und jeder Weg ist anders und ist besonders. Und oft bekommt man was beigebracht, was in meinen Augen so die Theaterleute so glättet. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine. Es gibt ja keine ein richtige Weg, Regie zu führen. Es gibt ja kein einen Weg, Schauspieler oder Schauspielerin zu sein, sondern jeder bringt auch sich und seinen Charakter und sein Talent mit. Und manchmal ist das einfach das Richtige.
Genau, inzwischen bist du ja erfahrene Regisseurin und arbeitest jetzt gerade in Stuttgart. Da inszenierst du Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür, ein Stück über einen, der aus dem Krieg, also geschrieben nach dem Zweiten Weltkrieg, zurückkommt und kein Zuhause mehr hat. Seine Frau hat einen anderen. Er findet auch sonst nirgendwo Halt oder nichts, an das er andocken kann. Das Grundgefühl ist eigentlich sehr aktuell, eins von Heimatlosigkeit. Ich habe es jetzt gerade noch mal gelesen und hat es irgendwie so abgespeichert als was, was doch sehr weit weg ist. Aber ich war jetzt erstaunt, wie nah es irgendwie ist. Wie hast du dich oder warum hast du dich jetzt für diesen Text entschieden?
Dieser Text ist wirklich sehr besonders, auch in der Sprache, in der Fantasie. Es gibt eine sehr große Traumebene und eben dieser traumatisierte Soldat, der aus dem Krieg, aus Stalingrad zurückkommt und keinen Platz findet. Gleichzeitig durch diese Traumata-Brille, das, was ich Traumata-Brille nenne, weil wir die ganze Geschichte durch seine Brille sehen, fällt es mir sehr an Selbsthinterfragung und Selbstkritik, weil ein traumatisierter Mensch ist sehr in diese Traumata drin. Und da wird kein einziges Mal gefragt, was für eine Rolle hat er in dieser Kriegsmaschinerie gespielt? Hat er irgendeine Rolle? Was war seine Überzeugung? Ich finde das erstaunlich in diesem Stück, dass alle Opfer dieses Stückes sind deutsch. Es sind nur deutsche Opfer und es wird ganz klar verortet nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg in Deutschland. Und ich wollte diese tolle Text nehmen und sagen, ich möchte aber diese Traumata-Brille etwas mehr Distanz geben und doch auch eine Fragezeichen setzen da. Und deswegen ist meine Hauptfigur, also ich habe mit dem Dramaturg zusammen einen Prolog geschrieben und unsere Hauptfigur, Beckmann heißt er, ist eigentlich der Enkel von Beckmann. Wir haben wirklich einen Prolog geschrieben, wo ein 25-jähriger junger Mann erzählt, dass er seine eigene Geschichte nicht kennt von seinem Großvater. Er kennt nicht die Geschichte, er weiß sehr viel über den Zweiten Weltkrieg, weil er viel gelernt hat in der Schule, in Büchern, Filme angeschaut, aber er weiß sehr wenig über die persönliche Familiengeschichte. Und da stellt er sich einfach sehr, sehr viele Fragen, weil das ist wie aufzuwachsen mit einem großen Loch, mit einer Lücke. Und dann macht er so eine Art Zeitreise. Er steigt in die Rolle seines Großvaters und dadurch aber, dass wir diese junge Beckmann auch immer dabei haben, dann ist diese Brille, diese Traumata-Brille, ist dann direkt kritischer, aktiver, weil er wirklich diese Geschichte sucht und man weiß auch nie, was wahr ist und was nicht wahr ist, weil es kann sein, dass er sich das alles irgendwie für sich irgendwie zusammendichtet. Und dass es alles Fantasie ist. Also eigentlich diese Traumebene wird noch größer. Genau, also das ist so mein Zugang zu diesem Stoff, so ein sehr heutiger Blick auf diese Geschichte. Ja.
Also Generationen scheinen in deiner Arbeit dann doch einen größeren Stellenwert zu haben. Das letzte Spielzeit, der Besuch der alten Dame, hier am Volkstheater inszeniert. Da kommt ja, soweit ich weiß, auch die Enkelin, oder?
Genau, das heißt auch, der Besuch der alten Dame, Auftritt der Enkelin. Da ist es ein bisschen anders, weil da sind alle die dritte Generation, alle Figuren, also da gibt es keine Zeitreise, sondern es spielt wirklich einfach 80 Jahre später. Aber das Thema treibt mich total, diese vererbte Traumata. Was haben wir vererbt? Weil es wird wirklich, es ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass Traumata wirklich in den DNA, in den Genen vererbt wird. Und was triggert diese traumatischen Erscheinungen? Und der größte Trigger ist das Schweigen. Wenn man über etwas nicht spricht, also genau diese Lücken, was ich vorher gesagt habe, das schafft traumatische Erscheinungen schon, auch Generationen später. Und das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt zurzeit.
Ja, dieses Schweigen ist ja vielleicht, also natürlich ist es zum einen wahrscheinlich, wenn jetzt die Person selber aus dem Krieg kommt, kann sie gar nicht darüber sprechen, weil sie eben traumatisiert ist. Zum anderen aber auch gibt es ja auch dieses dann gegenüber den Kindern, dieses sie schützen wollen vor dem Schlimmen. Und das ist ja jetzt auch was, was gerade wieder total aktuell ist. Wie geht man mit dem Ganzen, was da draußen alles Schreckliches passiert, um und findet den Weg, darüber zu sprechen oder nicht?
Total. Und das interessiert mich auch persönlich einfach, auch mit meinen eigenen Kindern. Aber ich finde, man muss über die Sachen sprechen. Man kann über jedes Thema kindgerecht sprechen. Und die Kinder, sie haben Interesse, sie stellen Fragen. Aber einfach nicht zu sprechen und das Schweigen, das ist fatal. Das ist wirklich das, was Traumata nochmal so erscheinen lässt. Und das ist einfach eine Verdrängung. Und Verdrängung bringt zu nichts Gutes. Verdrängung kann auch platzen irgendwann, eben in Gewalt oder ähnliche Sachen. Deswegen unbedingt sprechen über diese Themen. Aber klar, man muss jetzt nicht Schreckensbilder direkt zu einem kleinen Kind zeigen und jetzt sehr großen Sachen. Aber sie haben Interesse. Meine Kinder fragen mich sehr viel. Wir haben uns auch viel gefragt, auch wirklich konkret zu Thema Holocaust. Wie spricht man mit Kindern darüber? Hier in Deutschland, in diese Konstellation, die ich und mein Mann haben. Weil er ist deutsch und ich bin eben Israeli und jüdisch und wir leben hier. Und in Israel ist es was anderes. Da lernt man das Thema sehr, sehr, sehr früh. Vielleicht zu früh, aber wirklich im Kindergartenalter. Und das hat aber, ich nenne das so Märchencharakter. Man sagt, ja, in einem sehr weiten Land, vor lange, lange Zeit, gab ein böse Mann. Also es ist sehr weit weg, Es ist ein Märchen. Und in Deutschland an sich geht es nicht, dass es Märchen ist, weil es ist hier gewesen. Und lange Zeit, ja, aber das sind doch auch viele Großeltern und Urgroßeltern. Und trotzdem wird es aber als Märchen erzählt, aber ich das Gefühl, vor langer Zeit gab die Nazis, das sind nicht die Deutschen, sondern die Nazis, es gibt so eine Trennung, man distanziert sich und dann ist ein Kind, mein Kind, hier in Deutschland und er wird eines Tages davon erfahren und was wird damit passieren, also wir haben wirklich uns die Frage gestellt, wie können wir dieses Thema vermitteln, ohne dass es auch in die Familie reingeht, dass Mama ist von den Guten und Papa ist von den Bösen, an jetzt schwarz und weiß sehr.
Ja.
So, und wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, aber im Endeffekt haben wir zwei Sachen, wir haben auch mit Experten uns getroffen und zwei Sachen verstanden. Das eine ist, wir wollen, dass er das von uns erfährt. Und das macht man vor der Schule tatsächlich.
Bevor er es von anderswo erfahren
kann. Genau, und zwar in einem anderen Zusammenhang. Ja. Also oft also durch die Kinder, nicht mal durch Unterricht. Ja. Also kann jemand ihm schimpfen oder und dann weiß er nicht, was es bedeutet. Mhm. Oder genau. Und mit sehr großer Betonung auf das Jetzt und auf die Hoffnung, auf schau mal, es war mal so, aber heute Mama und Papa sind zusammen und wir lieben uns und sehr viel, also die Hoffnung geben für das Jetzt. Und das haben wir gemacht und das war sehr, sehr schönes Gespräch und er hat es überhaupt nicht in die Familie mit reingenommen, aber der hat wirklich viele Fragen gestellt und das war eine schöne Sache und ein gutes Beispiel für man kann Themen vermitteln an Kindern, ohne dass ich jetzt sie jetzt schockiere mit irgendwelchen, keine Ahnung, Bilder von Leichenhaufen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Neulich bin ich Auto gefahren und die Kinder waren hinten im Auto und ich habe zu meinem Sohn, zu Jaron, habe ich gesagt, Jaron, du hast es so schön. Deine Mutter ist jüdisch und aus Israel und dein Vater ist deutsch und da bla bla. Und du kannst dir die guten Sachen von jeder Kultur nehmen und selbst entscheiden. Und ich manchmal so als Mutter mache ich so.
Positive.
Genau, genau so. Positive Brainwashing. Und dann habe ich gesagt, du kannst einfach selbst entscheiden, wie du dich definieren möchtest, ob du das bist oder das bist oder das bist. Also was bist du? Wie siehst du dich? Wie definierst du dich? Was bist du? Und er hat mir gesagt, Mama, ich bin gut. Und ich musste sehr lachen, auch über mich, über diese Frage. Weil ich dachte, er ist einfach gut.
Ja.
Alles gut. Er ist so, wie er ist. Ja.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage um nochmal zum Theater zurückzukommen. Weil wir hatten jetzt hier letztens am Volkstheater eine Schulvorstellung von Der Besuch der alten Dame. Und du hast hier auch Animal Farm inszeniert von George Orwell. Jetzt machst du Draußen vor der Tür. Also es sind dann doch irgendwie Schulstoffe, Schullektüren, die man hier im deutschen Lehrplan.
Genau.
Ich wollte schon Spielplan sagen, aber das ist das falsche Wort.
Bisschen was anderes.
Genau. Also das lesen viele SchülerInnen hier in Deutschland. Und ich wollte fragen, wie gehst du daran? Also wahrscheinlich gibt es dann fast an allen Theatern, wenn du so einen Stoff machst, irgendwie Schulvorstellungen. Hast du dann diese Zielgruppe auch im Kopf, wenn du inszenierst? Und vielleicht noch als Anschlussfrage, hast du schon mal mit jungen ZuschauerInnen gesprochen, die deine Stücke gesehen haben?
Also ich habe keinen pädagogischen Auftrag an mich selbst, gar nicht. Ich suche meine Stoffe aus, rein nach Themen, die mich interessieren und eben Stücke, die ich anhand dessen gut finde. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich kann nur etwas auf die Bühne bringen, worüber ich, Sapir Heller, ich persönlich was erzählen kann. Das ist nicht Regisseur, Regisseurin XY, sondern ich kann was erzählen. Daher haben meine Themen auf der Bühne immer mit meinen Themen privat persönlich zu tun. Es ist oft sehr dunkle Themen, sage ich mal, weil es ist oft irgendwie Krieg, weil ich aus einem Land komme, wo schon immer Krieg gab und jetzt noch Krieg ist. Irgendwo neu ankommen ist ein Thema für mich. Diese Identität und auch ganz konkret diese jüdische Identität in Deutschland, auch wenn es nicht immer auf der Bühne so ausgesprochen wird, aber irgendwelche Parallele hat es immer wieder. Dann Verweigerung versus so Mitläufertum, mhm. weil bei mir auch ein sehr großes Ding in meiner persönlichen Geschichte ist eben, dass ich nicht zum Militär gegangen bin in Israel und das ist in Israel ein sehr, sehr, sehr großes Ding, was gesellschaftlich wirklich nicht akzeptiert wird. Und diese Sachen treiben mich um und danach suche ich meine Stoffe aus. Das ist Zufall. Es ist ein Zufall, würde ich sagen, dass es jetzt öfters gab, dass es so Schullektüre mhm. waren. Aber es freut mich auch. Mein Mann hat über Besuch der alten Dame gesagt, nachdem er die Premiere gesehen hat, er hat gesagt, er findet es so toll, weil er das Gefühl hat, da kann ein 16-Jähriger einen super Zugang finden zu dieser Sitzung und die 90-jährige Oma auch. Die sieht es auch. Und dann freue ich mich natürlich, aber ich suche nicht nach meine Stoffe.
Okay. Ja. Hast du schon mal mit jemandem gesprochen, also einer jüngeren Zuschauerin oder einem jüngeren Zuschauer?
Ja, immer wieder, mhm. immer wieder. Und man weiß ja nicht als Regisseurin, ob die es nicht mögen, einfach nicht mit einem sprechen. Ja, aber die Gespräche waren positiv im Sinne von, für mich ist was positiv nicht, wenn jemand kommt und sagt, schön war's, mhm. sondern wenn ich sehe, dass der Kopf arbeitet weiter. Mhm. Und solche Gespräche hatte ich tatsächlich mit jungen Leuten, mit Schülern und Schülerinnen, die auf mich zukamen und gesagt, ja, ich habe mich gefragt, ob, oder warum hast du so und so gemacht? Und ich sehe, das arbeitet weiter und da freue ich mich besonders.
Schön.
Du hast gerade schon gesagt, dass es oft so ein persönlicher Zugang oder immer ein persönlicher Zugang zu den Texten gibt, die du machst. Du hast mir mal, als wir letztes Jahr nach dem 7. Oktober gesprochen haben, gesagt, dass Theater machen für dich auch ein bisschen wie so eine Art Therapie ist, dass es dir hilft, mit dem ganzen Schrecklichen irgendwie klarzukommen. Möchtest du uns darüber ein bisschen erzählen, wie das dann funktioniert, wenn du gerade in so einer ganz schwierigen Situation bist, wie du dich dann da rauskriegst und ins Machen kommst?
Ein Freund hat mir mal gesagt, und das zitiere ich immer wieder gern, weil ich das schön finde, er hat mir gesagt, Sapir, du machst immer Zirkus aus deinem Schmerz. Und das finde ich schön als rote Faden für mich, auch wenn ich das so nicht bewusst vielleicht versuche, aber ich habe vorher gesagt, dass meine Themen oft sehr dunkel sind, aber meine Inszenierungen sind nie dunkel, sind eigentlich das Gegenteil, sind wirklich sehr, sehr bunt. Und ja, das ist eine Art Verarbeitung von diesem Schmerz. Ich wälze mich einfach wahnsinnig gern in Schlamm, in meinen Wunden und Narben und Schmerz rein. Und das ist für mich das Theatermachen. Und das tut manchmal weh, aber es tut weh nicht dadurch, dass wir gemeinsam irgendwie eine Träne vergießen lassen, sondern es tut oft weh, wenn man schafft, irgendwie drüber zu stehen, wenn man schafft, auch viel mit Humor. Humor spielt bei mir einfach eine riesige Rolle, immer wieder. Lachen und Weinen sind auch sehr, sehr eng verwandt. Also das ist eine sehr schmale Linie so dazwischen. Und ich merke das auf der Bühne, dass oft weine ich tatsächlich mehr, wenn ich schaffe, über was zu lachen. Und das versuche ich auf der Bühne. Das gelingt nicht immer oder nicht immer gleich, natürlich, aber ich kann auch nicht Theater machen, nur damit es gelingt, für die Kritiker oder für die weiß ich nicht was, sondern ich mache das für den Versuch an sich. Das ist wirklich wie so eine Art Labor für mich, in Anführungszeichen, wo wir Sachen ausprobieren. Das heißt ja Proben, zum Probieren. Wir probieren Sachen aus. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt theatrale Weg finde, meine Narben und Schmerzen so groß auf die Bühne zu bringen, in so eine künstlerische theatrale Weg, dann kann ich vielleicht ein bisschen besser damit umgehen.
Weil du ein bisschen was dann dort lässt, sozusagen.
Vielleicht, oder so noch mehr das im Bewusstsein habe. Wenn etwas ein Gesicht bekommt und eine Farbe und ein Bild und ein Sound, weil oft auch Musik eine große Rolle spielt bei mir und so, dann ist es da. Dann ist ein Bewusstsein dafür da und dann kann ich ja besser damit umgehen.
Ja. Deine Inszenierungen haben wir immer, also das haben wir gerade auch schon öfter gehört, sehr viel mit unserer Wirklichkeit zu tun, die sind oft, also immer sehr aktuell. Und auf Social Media verwendest du immer wieder den Hashtag Gegenwartsbewältigung. Was verstehst du denn darunter und wie meinst du, kann das Theater die Gegenwart bewältigen?
Es gibt ein Buch von Max Czolek und das Buch heißt so, Gegenwartsbewältigung. Und das finde ich ganz, ganz toll, diese Gedanke, dass wir unsere Vergangenheit, unsere meine ich, die persönliche und auch die gesellschaftliche Vergangenheit unbedingt wissen und nachforschen und nachgehen müssen, aber um unsere Gegenwart bewusst zu gestalten. Und es hilft nicht, ich habe vorher über Betroffenheit gesprochen, aber es hilft wirklich nicht, wenn wir jetzt, nehmen wir ein Beispiel vom Zweiten Weltkrieg oder Holocaust, wenn wir ein Stück darüber sehen, und dann sitzen alle im Publikum und nicken traurig und sagen, ja, schlimm war's und geh nach Hause. Und trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, wo wieder eine völkische Partei so viele Prozente hat. Und dann sagt man, wie kann das sein? Was haben wir gelernt? Mhm. Und ich glaube, dass wenn man aus der Betroffenheit rauskommt und dass es nicht da endet mit diesem traurig nicken, ja, schlimm war es, sondern Moment mal, wie schaffen wir eine Gesellschaft, wo man aktiv im Kopf ist, wo sowas in keine andere Form, sowas nicht mehr sein kann, dann bleibt man aktiv, dann geht man raus. Ich sage immer gerne, dass für mich ein guter Theaterabend ist einer, der nicht mit dem Applaus endet. Und das wünsche ich mir von jedem Theaterabend von mir, dass es nicht mit dem Applaus endet, dass Leute nach Hause gehen, sich Gedanken machen. Auch wenn sie sollen unbedingt Spaß dabei haben, ja, aber trotzdem, dass sie Gedanken machen zu Hause, dass sie es besprechen mit den Leuten bei ihnen zu Hause, mit Freunden, mit was weiß ich was. Und so sprengt das Theater sozusagen die Grenzen von dem Theatergebäude. Mhm. Und das wird verbreitet.
Das ist ja dann auch das, was du mit diesem Generationensprung machst, sowohl bei der alten Dame als jetzt auch bei draußen vor der Tür, wenn du es in der Zeit damals lassen würdest, dann wäre es ja sowas, wo man sagt, okay, ganz schön krass. So. Aber wenn du dann sagst, was ist dann die Sicht aus heute, dann ja, rückt es ja näher wieder.
Genau. Und das kann man auch nicht mögen. Ja, das ist auch in Ordnung, wenn das Publikum da sitzt und sagt, sehe ich überhaupt nicht so. Aber es ist so eine persönliche Suche. Und das schafft auf jeden Fall was mit einem.
Ja, das klingt aber auch irgendwie, also du hast ja einen sehr hohen Anspruch irgendwie an das, was deine Inszenierungen, was deine Kunst schaffen sollen. Ist das, ich weiß nicht, dieser Druck? Oder ist das eher so ein, wie du gesagt hast, wie so ein Verarbeiten und eher was Positives für dich? Oder ist es manchmal so, oh Gott, ich komme gerade gar nicht klar, weil ich mich die ganze Zeit nur mit so allem Beschissenen der Welt irgendwie beschäftige?
Ja, ist vielleicht ein bisschen so masochistisch, ich weiß es nicht, aber ich mag das. Dass ich hohe Ansprüche habe, das stimmt vielleicht, aber es macht mir gar nicht so einen Druck, sondern, wie soll ich sagen, ich glaube einfach wirklich vom ganzen Herzen an das Theater. Und ich glaube, dass es wieder eine entscheidende Rolle in der Gesellschaft spielen kann. Mhm. Und das wäre für mich ganz schlimm, wenn das einfach keine Rolle mehr spielt. Wenn es da ist, so wie 10.000 Fernsehsendungen, dann gibt es auch irgendwas, der nur so, okay, man kommt einfach nur, um den Kopf auszuschalten. Es gibt solche Stücke, ich will nicht sagen, es hat nicht seine Berechtigung, es hat auch seine Berechtigung, aber es ist nicht mein Anspruch vom Theater. Und das fände ich einfach extrem schade.
Du hast ja nach dem 7. Oktober eine Zeit lang danach einen relativ großen Aufschlag gemacht, sage ich mal, in deutschen Theatern. Du hast den Monolog, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt, in 17 Schritten von Maya Arat-Yasur an verschiedenen Theatern auf die Bühne gebracht. Das Ganze ist eine direkte Verarbeitung des 7. Oktobers und handelt von der Frage, ja, eben wie man humanistisch bleiben kann. Es fällt immer wieder der Satz, auch auf der anderen Seite gibt es Mütter. Es ist der Monolog einer Mutter, die halt sich fragt, wie sie damit leben kann, soll. Was danach gab es auch immer Gespräche mit dir und Beteiligten und verschiedenen Gästen. Was waren da so Momente, die dir besonders emotional in Erinnerung geblieben sind?
Diese Aufführung, die immer noch läuft in verschiedenen Theatern, ist für mich immer emotional. Denn wir während dieses Textes, das ist wirklich von Maya Arat-Yasur, sie hat es unmittelbar nach dem 7. Oktober geschrieben, wirklich 10 Tage später stand schon dieser Text. Und er ist geschrieben wie so eine Art Rezept, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten. Und da gibt es 17 Schritte. 1, mach so, 5, mach so, 11, mach so und so und so weiter. Was man machen muss. Und während dieser Text zu hören ist, über Band komplett, sitzt die Schauspielerin sozusagen in der Luft, ohne Stuhl. Der Stuhl wird ihr weggezogen unter ihren Hintern sozusagen, also der Boden wird ihr wortwörtlich unter den Füßen weggerissen und sie bleibt aber sitzen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man knappe 20 Minuten in diese Position ist, was passiert. Und das lasse ich in jeder Stadt mit einer anderen Spielerin spielen. Und jeder Körper reagiert völlig anders. Alle zittern, ja, irgendwann, aber die eine brüllt, die andere zwickt sich, die dritte beißt sich. Eine hat sich schlapp gelacht. Hat sich schlapp gelacht.
Mittendrin. Wegen der krassen Erschöpfung.
Wegen der krassen, es ist eben keine Erschöpfung. Das ist das Interessante und das macht es so emotional, weil es ist ein Kampf. Es gibt diese Schritte, 1 bis 17, und immer wieder aber wird gesagt, also mach so und so und so und so und vergiss nicht, auch auf der anderen Seite der Grenze gibt es Mütter. Das ist wie so ein Mantra. Auch auf der anderen Seite der Grenze gibt es Mütter. Und diese Schauspielerin, die diese Position versucht zu halten, dafür kämpft sie. das nicht zu vergessen. Das nicht zu vergessen, weil eben nach einem Massaker, es heißt zu Recht nicht, wie man humanistisch bleibt in 17 Schritten, sondern wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten, ist das nicht mehr selbstverständlich, dass man sagt, ja, natürlich, auch auf der anderen Seite gibt es gute Leute. Man vergisst es schnell, das ist die Wahrheit. Und oder ja, weil man gerade eine Katastrophe erlebt hat. Und dann kommen andere Gefühle, Rachelust zum Beispiel, solche Sachen. Und diese Humanität zu bewahren, ist ein Kampf. Und du siehst aber eine auf der Bühne, die wirklich kämpft, die das nicht spielt. Sie kämpft wirklich. Es ist immer sehr, sehr, sehr emotional. Ja, genau, aber auch irgendwie berührend. Ich hatte eine Vorstellung, das war am Volkstheater, hier am Münchner Volkstheater. Das hat Nina Steils gespielt. Und in dem Gespräch danach war Joanna Hassoun. Und Joanna Hassoun ist eine Palästinenserin, die aber in Libanon aufgewachsen ist und danach in Deutschland. Und wir haben uns nicht gekannt davor. Mhm. Sie sollte mit mir danach auf dem Podium gehen. Und wir haben uns kurz davor getroffen für einen Soundcheck.
Okay.
Und dann ging die Vorstellung los und wir saßen nebeneinander. Und irgendwann, während Nina Steils, die Schauspielerin, da brüllt und kämpft und zittert, ich und Joanna haben uns einfach die Hand gegeben und haben so Hände gehalten. Und auch wenn es ein bisschen kitschig klingt, das war einfach so ein magischer Moment. Wir kennen uns nicht und eben eine Israelin und eine Palästinenserin sitzen nebeneinander und wir haben uns auch nicht angeschaut. Es ist einfach so, die Hand ist so rübergerutscht und wir haben Hände gehalten und haben mit dieser Frau auf der Bühne gekämpft. Das war ein sehr berührender Moment.
Ihr habt das, glaube ich, auch mal in Israel gespielt, oder? Also warst du dort auch mit dabei, oder?
Mehrmals in Israel, das spielt regelmäßig da. Mit einer Schauspielerin, die 54 Jahre alt ist und sie spielt es wirklich regelmäßig, also wirklich Respekt.
Sie hat inzwischen sehr große Oberschenkelmuskeln wahrscheinlich.
Bestimmt, aber sie leidet immer wieder. Ich war nicht in Israel, ich war seit dem 7. Oktober nicht in Israel, also 7. Oktober 23, muss man sagen. Ich wäre und immer wieder sind die Flüge ausgefallen, das ging nicht wegen der Situation und so weiter. Ich habe das komplett per Zoom inszeniert, tatsächlich mehrmals mit ihr mich per Zoom getroffen und auch die Tonaufnahme gemacht, weil sie auf Hebräisch das nochmal aufgenommen hat. Genau, und da ist es ganz anders, aber weil das Publikum einfach anders ist. Die sind einfach direkt betroffen und verstehen ja, das nochmal anders. Das
frage ich, weil wie dann dort die Reaktion...
Also die Diskussion ist völlig anders. Es gibt Leute, die damit einfach überhaupt nicht umgehen können, weil es für sie einfach schwer ist, überhaupt über die andere Seite zu hören in dieser Situation. Und es gibt Leute, die so froh sind, dass jemand... Ich weiß nicht, es ist für mich nicht mutig, aber für sie ist es mutig, dass jemand den Mut hat, zu sagen, Leute, Moment mal, stopp, wir müssen auch Empathie für die andere Seite finden. Sonst ist keine Lösung in Sicht. Also die Situation der Israelis wird nur gut und besser, wenn die Situation der Palästinenser gut und besser ist und andersrum. Mhm. Das ist wirklich Hand in Hand. Und das finden viele Leute mutig, dass jemand das sagt. Ich finde es nicht mutig, ich finde es selbstverständlich. Man muss über die andere Seite denken, aber da ist es eben als mutig gelesen.
Vielleicht kommen wir zu einer etwas fröhlicheren Frage.
Let's go.
Was macht dir denn richtig Freude, wenn du im Theater bist? Also wenn du entweder selber inszenierst oder auch wenn du was anschaust einfach von jemand anderem, was hat dich da zuletzt richtig positiv überrascht?
Was mich richtig freut, ist, wenn ich meine, als Zuschauerin, meine Naivität wieder habe. Ich erkläre das. Ich habe das Gefühl, ich bin teilweise so, dadurch, dass ich einfach Regisseurin bin und Regie studiert habe und so, dass ich auf anderen Sachen schaue als der normale Zuschauer. Und manchmal sitze ich in einer Inszenierung und sage, ach krass, ah, die Beleuchtung, so und so, oh, was hat denn sie für ein Budget? Und das und ja, stellen wir halt solche,
also so analytisch,
die analytisch oder so technische Fragen zu dem, wie wurde dies und das gemacht. Und wenn es aber manchmal klappt, und es klappt manchmal, dass ich das verliere und völlig einfach nur die Vorstellung genieße, dass ich wie so reingesaugt wäre, dann liebe ich das. Ich liebe diesen Moment. Ich bin so, okay, ich bin jetzt wieder die 12-Jährige, die argentinische Telenovelas schaut. Mit meinen ganzen gesellschaftlichen Fragen und so weiter, das mag ich einfach, dass es drin ist, dass es nicht, sage ich mal, platte Unterhaltung ist, sondern Unterhaltung, die doch was drüber hinaus hat. Aber ohne die Unterhaltung übrigens würde es nicht klappen, dass ich reingesaugt werde. Ja, also klar. Es muss mir auch einfach Spaß machen. Genau, und immer wieder, nicht sehr oft, aber es passiert immer wieder und da freue ich mich besonders.
Ja. Das kann ich auch nachvollziehen, weil bei mir ist es ja auch so, ich sitze dann immer so mit meinem Blog und schreibe so. Und wenn ich dann manchmal merke so, oh krass, ich habe seit einer halben Stunde kein einziges Wort aufgeschrieben. Dann ist es auch so ein Gefühl, wie als wäre man das erste Mal im Theater so ein bisschen.
Ja, ja.
Was macht dir denn jetzt so nicht im Theater, aber auch im Theater, aber auch für uns alle, gibt es was, was dir Hoffnung macht, dass doch alles noch mal wieder besser oder einfacher und friedlicher wird?
Da kann ich zurückgehen zu deiner ersten Frage an mich. Du hast mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, komplexe Antwort auf jeden Fall, aber ich bin froh, diese Frage gestellt zu bekommen. Und das ist das, was mir Hoffnung macht, weil ich nehme das jetzt auf dem 7. Oktober wieder. Aber nach dem 7. Oktober war ich wirklich in einer Art Schockzustand und hatte irgendwann einen ganz, ganz erschreckenden Gedanke, dass ich dachte, oh Gott, ich bin nirgendwo, es gibt keinen Fleck auf der Erde, wo ich sicher bin. Nicht in Israel, klar, und nicht in Deutschland, so war mein Gefühl. Und wo doch? Und es hat mich sehr erschreckt, es gibt keinen Fleck auf der Erde. Und es haben sich aber sehr viele Leute sich bei mir gemeldet, die ich kenne, teilweise die ich auch nicht so kenne, und haben einfach gefragt, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Oder nur geschrieben, hey, ich bin da für dich oder irgendwas. Und ich wusste nicht, wie ich auf diese Frage antworte. Ja, damals wusste ich noch viel weniger. Da konnte ich auf gar keinen Fall sagen, mir geht's gut. Nein, das war sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich habe immer gesagt, ich lebe, Punkt. Aber es war für mich existenziell wichtig, dass Leute sich gemeldet haben, weil das war für mich die Sicherheit. Auf einmal, ich war so, okay, ich bin nirgendwo sicher, doch hier, diese Leute haben mir so ein Sicherheitsnetz gegeben. Und das macht mir schon Hoffnung, dass Leute aufeinander schauen, dass man nicht alleine ist auf dem Welt. Und im Theater ist man nie alleine, muss man auch sagen.
Eine letzte Frage noch.
Stell dir vor, du hast einen ganz vollen Theatersaal vor dir und du darfst dem Publikum noch einen Satz mit auf den Nachhauseweg geben. Was würdest du sagen?
Es gibt ein Zitat von Max Mannheimer, den ich mit mir nehme, immer, und es gilt für mich für alle Bereiche, immer. Und er hat gesagt, ihr seid nicht daran schuld, an das, was passiert ist, aber ihr seid dafür verantwortlich, dass es nie wieder passiert. Und das nicht nur auf den Holocaust jetzt bezogen, sondern generell zu jedem Thema im Leben. Wir müssen die Vergangenheit lernen und kennen und wissen, um unsere Gegenwart und unsere Gesellschaft jetzt bewusst anders und besser zu gestalten.
Ganz vielen Dank.
Dankeschön, es war richtig schön, das Gespräch.
Danke.
Und von welchem Gefühl braucht es eurer Meinung nach mehr im Theater? Schreibt uns über Instagram @allesfürtheater.podcast. Dieser Podcast erscheint immer am ersten Montag des Monats. Alles nur Theater, der Podcast über Gefühle rund um die Bühne, ist eine Kooperation mit der Theaterzeitschrift Die Junge Bühne.